Liebe Gemeinde, und sie wurden satt. So endet diese Geschichte. Und wie so oft markiert dieses kleine Wörtchen und ein großes Geheimnis. Und ich frage mich, was ist da passiert während dieses und? In dieser Zwischenzeit, zwischen dem Dankgebet über dem, was da war, und der Sättigung, die sich einstellte. Denn es war ja viel zu wenig da, augenscheinlich. 7 Brote und einige Fische. Und es waren viel zu viele da. 4000 Menschen, seit 3 Tagen in der Einöde beieinander. Eine ungünstige Relation zwischen Ressourcen und Verbrauchern. Was also ist passiert während dieses und? Wahrscheinlich ein Zaubertrick, würden die Skeptiker unter uns sagen. Denn um das Publikum zum Staunen zu bringen, zu einem kurzfristigen, uninformierten Staunen jedenfalls, ist so ein Spektakel immer gut. Aber die Frage bleibt natürlich, wie geht das? Wie hat er das gemacht? Bei Zaubertricks besteht die Kunst ja darin, das Publikum abzulenken von dem, was eigentlich geschieht. Ich sage, schau her, aber das Eigentliche passiert irgendwo im Ärmel. Waren das Dankgebet und die große Geste der Austeilung nur Ablenkungsmanöver? Von der Tatsache, dass da eben nicht nur 7 Brote und einige Fische waren, sondern dass 7 Körbe und mehr im Hintergrund bereitstanden längst und nur darauf warteten, der staunenden Menge präsentiert zu werden? Die Faszination der Magie und solcher Geschichten beruht ja auf der Illusion. Auf der Illusion, dass einer mehr kann als wir anderen. Dass sich die Bedingungen unserer Welt überlisten lassen, weil das Unmögliche möglich ist. Dass der Glaube nichts weiter als eine solche Illusion wäre, das haben schon sehr viele kluge Denkerinnen und Denker behauptet. Müssten wir also den Glauben desillusionieren? Menschen, die die Bibel in jedem Satz wörtlich zu verstehen zu müssen meinen, die würden wohl sagen, es ist kein billiger Zaubertrick, es ist ein Wunder. Und vor dem und ist Folgendes passiert. Jesus nimmt das, was da ist und was alle gesehen haben, 7 Brote und ein paar Fische, dann spricht er das Dankgebet darüber, gibt Brot und Fisch seinen Jüngern weiter, vielleicht in Beuteln oder auf Tellern. Und die Jünger teilen aus und jedes Mal, wenn sie in den Beutel greifen, ist da genauso viel drin wie am Anfang. Brot und Fisch werden einfach nicht weniger beim Austeilen, sondern im Ergebnis werden Brot und Fisch mehr. Ein Wunder. Ein Wunder, würde der kritische Verstand dann fragen, es gibt keine Wunder. Es kann nicht sein, dass Jesus aus dünner Luft schätzungsweise 700 Laibe Brot und 4000 Forellen materialisiert hat. Das kann kein Mensch, weil das nicht geht. Die Naturgesetze galten auch schon zu Jesu Zeiten. Das muss wohl anders gewesen sein, wenn es überhaupt passiert und nicht komplett erfunden ist. Naja, würden dann die Menschen sagen, die die Schrift wörtlich verstehen zu müssen meinen. Jesus ist aber nicht irgendein Mensch. Was man auch an dieser Brotvermehrung sehen kann. Jesus ist Gottes Sohn. Für ihn gelten die Naturgesetze nicht. Er hat die Naturgesetze gemacht. Und wenn er will, dann kann er natürlich aus 7 Broten 700 machen. Er hätte auch aus Steinen in der Wüste Brot machen können, wenn er das nicht schon dem Satan abgeschlagen hätte. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wer daran glauben möchte, dass Jesus das getan hat und es also auch konnte, dem will ich diesen Glauben nicht nehmen. Ich habe da nur so meine Zweifel. Ich habe vor allem meine Zweifel daran, ob das schon reicht, um an Jesus zu glauben, dass man ihn für einen Zauberer besserer Ordnung hält. Meinem Glauben steht dieses tatsächliche Verständnis des Wunders eher im Weg, denn die Geschichte, so wie Markus sie erzählt, hat mindestens noch zwei weitere Dimensionen. Die eine wäre die symbolische Ebene. Versteht man die Erzählung von der Brotvermehrung symbolisch, dann ist nicht mehr so interessant, was da wirklich passiert ist. Die Geschichte ist ein Archetyp. Das merkt man schon an den Zahlen. 3 Tage, 7 Brote, 4000 Menschen, 7 Körbe, das sind alles Zahlen der Vollkommenheit, der Vollständigkeit. Das merkt man auch an der dezenten Anspielung aufs Abendmahl. Er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, dass sie sie austeilten. Fast wörtlich erzählt Markus von der Einsetzung des heiligen Abendmahls genau so, wie wir es nachher auch feiern werden. Diese Geschichte handelt also davon, wer Jesus wirklich ist. Sie zeigt tatsächlich Jesu Göttlichkeit, seinen souveränen Umgang mit den Gesetzen der Natur und der Mathematik. Niemand kann aus nichts Brot hervorzaubern, nur Gott kann das und hat es getan. Am Anfang, als noch alles wüst und leer war, als noch nichts da war und ein ganzes Universum wurde. Allerdings hat es bei Gott 7 Tage gedauert. Jesus verwandelt Mangel in Überfluss, so wie Gott es tut. Am Anfang, als er den Garten Eden macht, mitten in der öden Steppe, wo nichts ist, was Menschen satt machen könnte, da wachsen die Früchte, die Pflanzen und diese verhängnisvollen Bäume. Und so eben zeigt diese Geschichte Gottes Menschenfreundlichkeit zugleich. Er schubst nicht die Welt an, die dann vor sich hinläuft, sondern er sorgt sich um jedes seiner Geschöpfe. In seiner Gegenwart herrscht Fülle, so karg die Umstände auch sein mögen. Gott gibt sich hinein in seine Schöpfung, so wie Jesus sich in Brot und Wein hineingeben wird. Gott lässt nicht zu, dass Menschen einen vorzeitigen Tod sterben, wenn Jesus da ist. Sie merken, diese symbolische Ebene ist von der wörtlichen gar nicht so weit entfernt. Sie beantwortet nur die Frage nach der Wirklichkeit anders. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Jedenfalls behauptet diese Geschichte auch auf der symbolischen Ebene, in diesem Jesus bekommen wir es mit Gott selbst zu tun. Und dann gibt es noch eine 3. Ebene, nennen wir sie die praktische. Auf ihr würde man über die Zeit vor dem Und Folgendes erzählen. Nach 3 Tagen, mit Jesus in der Einöde, voll mit dem, was er erzählt hat und gepredigt, da waren die Leute nicht nur hungrig, sie waren vor allem berührt. Berührt von seiner Lehre, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Mensch mit seinen Nöten und Gefährdungen, der Geschwächte, der Ausgegrenzte, der ausgezehrte Mensch, der von Gott entfremdete Mensch. Und in diesen 3 Tagen haben die Leute Zugang gefunden zu ihrer Würde, zu den Ressourcen ihrer Seele, zu ihrer Kraft. Die Frommen unter den praktischen Christen würden sagen, ja, sie haben vor allem Zugang gefunden zu Gott. Und nach 3 Tagen mit Jesus haben die Leute dann ein neues Verhältnis entwickelt zu sich selbst, zur Welt und zu denen, die da mit ihnen versammelt sind und gehört haben. Und plötzlich sind diese Menschen bereit zu tun, was vorher undenkbar war. Jeder und jede holt aus ihrem Beutel das heraus, was schon 3 Tage lang drin war, aber bisher nicht ans Licht kommen durfte. Die Vorräte, die Wegzehrung, den Rest des Proviants. Anfangs nur für mich selbst bestimmt, aber jetzt lege ich ihn in die Mitte, damit alle essen können und ich nicht schamhaft versteckt am Rande der Menschheit nur mich selbst satt mache und meine Sattheit vor denen verberge, die hungrig bleiben. Oder ihnen mit allerlei fadenscheinigen Argumenten den Zugang zu meinem Reichtum verwehre. Auf der praktischen Ebene heißt diese Geschichte, die Begegnung mit Jesus verändert Menschen. Sie öffnet sie für Gott und deshalb auch füreinander, macht sie bereit zu teilen, aufmerksam zu sein, nicht nur auf sich selbst, sondern gerade auf das, was die anderen brauchen. Liebe Gemeinde, ob Sie nun dieses Wunder der Speisung der 4000, das übrigens im Neuen Testament mehrfach erzählt wird, manchmal sind es auch 5000, ob Sie nun dieses Wunder wörtlich verstehen wollen, ob Sie es auf der symbolischen Ebene eher anspricht oder ob es die praktische Ebene ist, die Sie affiziert. Auf allen diesen 3 Ebenen ist diese Geschichte nur dann an ihrem Ziel, wenn sie bei Ihnen angekommen ist. Wenn Sie spüren, da geht es um mich. Da geht es nicht um einen Zauberer, den ich bewundern soll. Da geht es auch nicht um einen Archetypus, den ich verstehen kann. Und am Ende geht es auch nicht nur um eine Handlungsempfehlung, die andere auch geben könnten. In dieser Geschichte geht es um Gott und um mich. Und wenn das einsickert in meine Seele, dann wird sie weit. Dann versteht sie, dass Gott allen alles gibt, was sie zum Leben brauchen. Und wenn sich das dann mit dem Dank für Gottes Gaben in der Schöpfung und in meinem Leben verbindet, dann sind wir bei Erntedank angekommen. Amen.